Morgen. Ja, ich weiß nicht, was dieses Bild für eine Wirkung auf euch hat. Die Wirkung eben von Gerti war, André, du hast ja das Thema geändert. Da steht ja Heilsgewissheit wirklich gerettet und du hast mir doch gesagt, Heilsgewissheit, Christus der Befreier. Aber ja, was empfinden wir, wenn wir diesen Rettungsring sehen? Mal angenommen, wir wären auf einem Schiff irgendwo auf hoher See, sind wir dann beruhigt und sagen, prima, da ist ein Rettungsring, wenn das Schiff untergeht, dann habe ich was, wo ich mich dran festklammern kann, dass ich nicht untergehe, dass ich gerettet werde. Ist das der erste Eindruck? Und dann vielleicht, wenn man, je nachdem, wo man unterwegs ist auf dem Schiff, wird man sich dann die Frage stellen, wenn die Wassertemperatur niedrig ist und ich nicht sofort gerettet werde, dann nützt mir der Rettungsring auch nichts. Oder wenn das nachts ein Unglück passiert und man sieht, da ist eine Lampe dran, dann werden ja schön die Haie aufmerksam gemacht, dass ich da so im Wasser vor mich herdümpel, denken die prima, kleines Mitternachtsmahl. Also man sieht, dass man da durchaus ja, in Anfechtungen kommen kann, in Zweifel kommen kann. Und deswegen auch das Thema Heilsgewissheit, bin ich wirklich gerettet? Da stellt sich dann die Frage, vielleicht jemanden, war meine Bekehrung echt? Ich kann mich ja gar nicht mehr an das Datum von meiner Bekehrung erinnern. Oder dass man Zweifel hat und sagt, habe ich mich Jesus wirklich richtig anvertraut? War das echt? Ich bin doch gar nicht nach vorne gegangen. Bin ich wirklich jetzt errettet? Oder vielleicht war die Art, wie ich den Glauben an Jesus Christus angenommen habe, die richtige? Habe ich denn das richtige Gebet gebetet? Oder ich habe Christus nur im stillen Kämmerlein angenommen? Genügt das überhaupt? Muss ich vielleicht ein öffentliches Bekenntnis abgeben, damit das alles echt ist? Ja, wenn du an deiner Heilsgewissheit zweifelst, vielleicht weil du nicht frei von Sünden bist und sagst, wieso, ich bin doch Christ, als Christ kann ich doch gar nicht sündigen. Da kann ich nur sagen, das normale Christenleben ist kein Leben ohne Sünde. In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Solange wir in diesem Körper leben, also in unserem sterblichen Körper leben, solange ist die Sünde auch noch in unserem Fleisch und gar manches ist vorhanden, was in dem Auge oder vor dem Auge Gottes nicht bestehen kann. Doch mit dem Kreuzestod von Jesus sind wir als Gläubige von allen Sünden freigesprochen. Nicht nur von den Sünden, die wir ja, vor unserer Bekehrung getan haben, sondern auch für die Sünden, die wir danach tun werden oder auch noch tun. Das soll jetzt aber natürlich keine Entschuldigung sein, und welche die Sünde rechtfertigt. Aber die Sünde kann das Heil des Gläubigen nicht verwirken. Gerti hat eben auch schon mal eine Definition gegeben zum Heilsgewissheit. Das möchte ich auch noch mal. Also Heilsgewissheit ist die bewusste Erkenntnis, sich des Heils mit Gott sicher zu sein. Also ein ewiges Leben gemeinsam mit Gott im Himmel zu haben. Von der ewigen Verdammnis, also von der Hölle, gerettet zu sein. Man nennt das auch die ewige Sicherheit des gläubigen Christen. Aber das Wort Heilsgewissheit selber kommt so in der Heiligen Schrift nicht vor. Es gibt aber viele Bibelstellen, welche die Grundlagen der ewigen Sicherheit des gläubigen Christen belegen. Und da möchte ich jetzt mal einige Bibelstellen durchgehen. In Römer 8, Vers 30 und auch Römer 8, 33 bis 34, fangen wir mit Römer 8 bis 30 an, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also Gottes Ziel ist es, alle zu verherrlichen, die er vorherbestimmt, berufen und gerechtfertigt hat. Demzufolge kann niemand sein Heil verlieren, der gerechtfertigt ist. Sonst würden wir nicht alle verherrlicht, die gerechtfertigt sind. Betrachten wir die Verse 33 und 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Also wenn eine Sünde das Heil des Gläubigen aufheben könnte, also wenn er sein Heil verlieren könnte, dann hätte Christus durch seinen Tod für diese Sünde nicht bezahlt. Das heißt, dann wäre sein Erlösungswerk nicht vollkommen. Und sein Erlösungswerk ist aber vollkommen, weil Christus ist der Befreier. In 1. Johannes 2, Vers 1 lesen wir: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist eigentlich ziemlich eine Parallele zu Römer 8, Vers 34, wo es da eben auch heißt, dass Christus für uns eintritt. In Johannes 6, Vers 39 bis 40, da heißt es: Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also mit anderen Worten, jeder, der glaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, wird am letzten Tag auferweckt werden. Und eben nicht jeder, der glaubt und durchhält. Das steht da nicht, sondern es steht jeder, der glaubt. In Johannes 10, 27 bis 29: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ja, manchmal wird behauptet, ein Gläubiger könnte bewusst den Glauben absagen. Aber Jesus sagt, dass wir in seiner Hand sind und in der Hand des Vaters, und da sind wir sicher. Und niemand kann den Gläubigen aus dieser Stellung heraus rauben. Und niemand bedeutet auch wirklich niemand. Also auch ich selber nicht. In Hebräer 7, Vers 24 bis 27 heißt es: Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die hohen Priester, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Also in diesem kompletten Kapitel von Hebräer, da geht es um Jesus Christus als den vollkommenen hohen Priester. Weil Jesus seit seiner Himmelfahrt in der Ewigkeit bei Gott eben auch dieses Amt des hohen Priesters innehat. Das heißt, er ist in ständiger Fürbitte vor Gott, für uns tritt er ein, und dadurch kann er uns vollständig und ewig erlösen. Dann gibt es auch Bibelstellen, die den Heiligen Geist betreffen. Das ist in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Das bedeutet, der Heilige Geist ist es, der jeden Gläubigen mit dem Leib Christi verbindet. Wenn das Heil verloren gehen könnte, so müsste der betreffende Gläubige vom Leib Christi getrennt, also abgeschnitten werden. Oder in Epheser 4, Vers 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, der Heilige Geist versiegelt den Gläubigen auf den Tag der Erlösung hin. Wenn das Heil verloren gehen könnte, so wäre die Versiegelung nicht bis zum Tag der Erlösung, sondern nur bis zum Tag der Sünde, bis zum Tag des Abfallens vom Glauben oder bis zum Tag des Unglaubens. Und da steht nirgendwo. Es steht nirgendwo in der Heiligen Schrift, dass ein Christ die Wiedergeburt verlieren kann oder dass ein Christ gar vom Leib Christi abgeschnitten werden kann, wodurch der Leib Christi zum Krüppel würde, oder dass ein Christ gar entsiegelt werden kann. Das Heil ist ewig und allen Gläubigen für immer zugesichert. Es gibt aber auch sogenannte Problemstellen. Da sind einige, die ich jetzt mal rausgreife. Eine Problemstelle ist zum Beispiel 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Und da sagt Paulus: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wie aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Oder aber noch in Johannes 15, 5 bis 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn aber jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. In beiden Fällen handelt es sich um Warnungen vor dem Verlust der Belohnung. Und zwar ist das die Belohnung am Richterstuhl Christi. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Predigt gehalten. In diesen beiden Fällen geht es aber nicht um den Verlust des Heils. Es gibt noch eine Problemstelle, oder noch mehrere, aber eine greife ich noch heraus, und zwar Hebräer 10, 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter: Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also hier müssen wir erstmal den kompletten Hintergrund von dem Hebräerbrief verstehen. Der war an eine christliche Gemeinde gerichtet, wo wir von ausgehen, dass da viele Juden drin in der Gemeinde waren und da muss es Irrlehrer gegeben haben, die versucht haben, wiederum stärker das Judentum in den Vordergrund zu bringen. Das heißt, der Schreiber bezieht sich hier vermutlich auf eine Stelle im Alten Testament, wo es um Sünde aus Vorsatz geht. Das ist in 4. Mose 15, Vers 30 bis 31. Aber auch hier ist mit dem Erwarten des Gerichts nicht die Hölle und ewige Verdammnis gemeint, sondern dass Gott in solchen Fällen durchaus denjenigen direkt bestrafen kann. Zum Beispiel durch eine schwere Krankheit oder Tod oder sonst irgendwelche Dinge. Man könnte jetzt als Beispiel nehmen, der Betrug von Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte oder in Klagelieder. Da werden zum Beispiel die schrecklichen Geschehnisse beim Untergang Jerusalems beschrieben. Das Heil des Gläubigen ist ewig. In Johannes 3, Vers 16 heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich denke, dieser Vers ist uns allen bekannt. Oder in Johannes 5, Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder in Römer 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eigentlich eine sehr eindeutige Zusage, dass nichts und niemand vermag dem Gläubigen das Heil zu nehmen. Dazu hat selbst der Teufel nicht die Macht. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Also selbst wenn wir als Gläubige gegenüber unserem Herrn und Heiland untreu sind und somit untreu gegenüber Gott, so kann Gott sich selbst nicht verleugnen. Er kann seine Zusage oder seine Zusagen nicht einfach auflösen, weil er dann selber lügen würde. Und Gott kann nicht lügen. Wo Gott ist, kann die Sünde nicht einmal existieren. Also die Erlösung ist ein Werk Gottes und das Heil des gläubigen Christen ist ein Geschenk Gottes, welches wir uns nicht durch Taten oder gute Werke erarbeiten oder verdienen können. Wer an Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland glaubt, der tritt in eine Beziehung zu Gott ein, die sein Heil für immer gewiss macht. Damit wäre ich am Ende.